Wir haben letztes Mal angefangen, über die Errungenschaften des Blutes zu sprechen. Was ist passiert, dadurch, dass Jesus sein Blut ausgegossen hat auf dem himmlischen Gnadenthron? Was ist passiert, dadurch, dass er seinen himmlischen Priesterdienst ausgeführt und zu Ende gebracht hat? Was ist passiert, dadurch, dass der Vorhang zerrissen ist? Und übrigens, ich muss mich korrigieren, ich habe im Laufe dieser Serie zweimal schon gesagt, dass der Vorhang zerriss, als Jesus auferstand. Aber das ist gar nicht wahr, sondern der Vorhang zerriss, als Jesus starb. Deswegen ist ja auch im Bild des Hebräerbriefes, wird der Leib Christi gleichgesetzt mit dem Vorhang, der zerrissen ist. Und deswegen heißt es, dass wir durch sein Fleisch hindurch den Zutritt haben, dass dadurch der Zugang für uns frei geworden ist. Nun, wir sind letztes Mal nicht ganz fertig geworden mit diesen Errungenschaften des Blutes und machen das deswegen heute Abend noch fertig. Wir haben letztes Mal durchgenommen, freier Zugang durch das Blut, Sühne, Vergebung und Erlösung ist möglich geworden durch das Blut, Rechtfertigung und Versöhnung kommen zu uns durch das Blut. Und heute Abend kommen wir zu zwei weiteren wichtigen Aspekten, nämlich zur Reinigung durch das Blut und zur Heiligung durch das Blut. Diese Dinge wären nicht möglich in einer dauerhaften, sinnvollen Art und Weise für uns ohne das Blut Jesu Christi. Sie wären nicht möglich für uns. Ich möchte auch heute Abend wieder mit einem Zitat beginnen. Auch wenn du der größte, älteste und verstockteste Sünder bist, auch wenn du wieder und wieder gegen das Licht und die Erkenntnis gesündigt hast, wenn du jetzt auf Jesus Christus vertraust, wird dir um seinetwillen vergeben werden. Denn im Blut des Herrn Jesus ist Kraft genug, auch die größten Sünden zu tilgen. Das Zitat ist von Georg Müller. Wir hatten, glaube ich, in dieser Serie schon einmal ein Zitat von Georg Müller, diesem deutschen Missionar, der im England des 19. Jahrhunderts Waisenhäuser oder eine Waisenhausarbeit aufgebaut hat und ein starker Mann des Glaubens, ein starker Mann Gottes war, der seine ganze Arbeit aus Glauben geführt hat, ohne ein einziges Mal einen Spendenaufruf zu tätigen. Nun, das war sein Weg, wie er dieses Abenteuer mit dem Herrn ging. Das muss nicht unbedingt verbindlich sein für alle, die aus Glauben leben wollen. Ich meine, dass es richtig ist, dass man auch sagt, was man braucht für ein bestimmtes Werk oder eine bestimmte Arbeit. Reinigung durch das Blut. Ist es nötig, dass wir gereinigt werden? War es nötig, dass wir gereinigt wurden? War Reinigung notwendig? Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den ihr sicher alle kennt und der so die Grundkondition des Menschseins beschreibt, vor Christus oder ohne Christus, aber leider auch manchmal eine Kondition, eine Bedingung beschreibt, in der Menschen sind, die Christus sehr wohl kennen. Jesaja 64, Vers 5. Hier heißt es, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Was für ein Widerspruch. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Jesaja sagt hier, all unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid geworden. Dabei ist doch Gerechtigkeit per Definition etwas Reines, etwas Sauberes. Die Rede ist natürlich von den Selbstgerechtigkeiten der Menschen. Die Rede ist von dem, was Menschen in eigener Regie, aus eigener Kraft, aus eigener Vorstellung heraus tun, in der Meinung, dass sie damit Gott gefallen können und dass sie damit ihre Schuld sühnen können. Seht ihr, dieses Problem bestand seit jeher. Nämlich, dass Menschen einerseits diese Trennung wahrgenommen haben zwischen Gott und sich und dann aber auch etwas tun wollten, um diese Trennung von sich aus aufzuheben. Und das ist ein Spiel, das niemals funktioniert. Das ist eine Gleichung, die niemals aufgehen wird. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Das ist also, könnte man sagen, die Grundkondition des gefallenen Menschen, die Grundbedingung, in der gefallene Menschen leben. Menschen ohne Christus leben. Aber Ich möchte heute Abend so weit gehen zu sagen, dass wir auch als Christen nicht selten eigentlich in dieser Situation sind. Nicht, dass wir nicht grundsätzlich gereinigt worden wären, nicht, dass wir nicht ganz grundsätzlich eine andere Gerechtigkeit haben, nämlich die Gerechtigkeit aus Glauben, die Gerechtigkeit, die uns durch Christus zuteil geworden ist, seine Gerechtigkeit, aber immer dann, wenn wir nicht in dieser fremden Gerechtigkeit leben, die nicht unsere eigene ist, immer dann, wenn wir auf unsere Gerechtigkeit oder Gerechtigkeiten, Plural im Sinne von gerechten Werken oder scheingerechten Werken, immer wenn wir darauf zurückfallen, dann sind wir wieder in dieser misslichen Lage, in dieser misslichen Situation, die Jesaja hier beschreibt. Im Grunde genommen rein, aber dennoch wie ein beflecktes Kleid tragen wir. Der Sinn der Übung wäre eigentlich, dass wir in sauberen Kleidern vor Gott stehen. Nur, wie gelingt es uns, dauerhaft Abstand zu nehmen von unseren eigenen Werken? Wie gelingt es uns, dauerhaft zu leben in der Gerechtigkeit und aus der Gerechtigkeit Jesu Christi, die er für uns erwirkt hat? Das ist ein Dilemma. Und ich meine, dass sehr viele Christen dieses Dilemma nicht gelöst haben, sondern dass sie in einer dauernden Zerreißprobe sich befinden zwischen dem Anspruch Gottes oder dem, was sie für den Anspruch Gottes halten, nämlich Reinheit, Sauberkeit, Gerechtigkeit und dann in der Folge auch gerechte Werke und dem, was sie aus sich selbst heraus tun können. Aber das Fleisch kann niemals auf der Höhe Gottes leben. Insbesondere in den ersten Jahren meines Glaubenslebens hat mich das schier zur Verzweiflung getrieben. Ich hatte einerseits den Anspruch Gottes vor Augen, durch das, was ich aus der Bibel wusste, durch das, was ich in Predigten gehört hatte, durch das, was mir Brüder und Schwestern mitteilten, was der Wille des Herrn sei, ganz allgemein oder auch im Speziellen, und dem, was da in meinen Gliedern stritt. Und in meinen Gliedern stritt etwas ganz anderes. Etwas völlig anderes als das, was ich eigentlich schon wusste, dass es der Herr wollte. Die Kluft bestand eigentlich darin, dass ich nicht wusste, wie komme ich von A nach B. Wie bringe ich es fertig, ein für alle Mal Abstand zu nehmen von den eigenen Werken, von den Gerechtigkeiten, die doch immer nur zu einem befleckten Kleid führten? Wie schaffe ich es, Abstand zu nehmen davon und hinzuwachsen dazu, aus der Gerechtigkeit Christi heraus zu leben? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor in diesem ist das Blut. Das hat nichts mit Erkenntnis oder Offenbarung so sehr zu tun, sondern wir brauchen diesen Faktor, das Blut Jesu Christi. Denn wirklich rein werden, sowohl von Sünden als auch von den falschen Gerechtigkeiten, können wir nicht durch einen Erkenntnisprozess, sondern nur durch das Blut Jesu. Nur das Blut Jesu ist in der Lage, uns wirklich zu reinigen von dem, was uns ansonsten von Gott trennt. Offenbarung 7, Vers 14. Hier lesen wir: Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Johannes wird hier angesprochen, beziehungsweise ist im Gespräch mit einem der Ältesten dort. Eine große Menge von Menschen hat sich versammelt um einen kristallgleichen See. Und deswegen fragt ihn dieser Älteste: wer sind diese? Und Johannes weiß es nicht, und dann spricht dieser Älteste zu ihm: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Im Blut des Lammes. Hier haben wir also die Lösung. Hier haben wir also die Lösung für das Problem des befleckten Kleides, des befleckten Gewandes, nämlich das Blut des Lammes. Beachte, dass es hier nicht heißt: Und sie haben ihre Gewänder gewaschen durch ihre guten Werke. Oder sie haben ihre Gewänder gewaschen durch ihren Glauben. Oder sie haben ihre Gewänder gewaschen, weil sie so viel evangelisiert haben. Oder sie haben ihre Gewänder gewaschen durch das, was sie alles gegeben haben. Sondern hier heißt es, sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Nun, das Bild birgt wieder eine Absurdität eigentlich in sich. Denn ihr alle wisst, wenn man ein Gewand in Blut taucht, dann ist es nicht weiß, sondern dann ist es befleckt. Aber das ist ja nur ein Bild, könnte man sagen. Denn das Blut des Lammes hat eben Reinigungskraft. Im ersten Moment scheint es so, wie wenn das Blut uns nicht helfen könnte, weil es uns womöglich nur noch mehr befleckt machen würde. Aber genau dieses Blut, das geflossen ist, für uns und an unserer Stelle, macht unser Gewand, unser Kleid vor Gott weiß. Halleluja. Beachte aus dieser ganzen Gruppe von Menschen, die hier standen, das, was der Älteste hier sagt, galt für alle, für jeden einzelnen von ihnen. Da war keiner, der aus der großen Bedrängnis, aus der großen Trübsal kam, der hätte sagen können, aber mein Gewand ist weiß geworden, weil ich als Märtyrer gestorben bin. Nein, sondern sie alle hatten nur deswegen ein weißes Gewand, weil sie es im Blut des Lammes rein gemacht hatten. Lass uns einen weiteren Vers entlang dieser Linie lesen, ebenfalls aus der Offenbarung, der erst einmal scheinbar genau dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe. Offenbarung 19, Vers 8. Einige Zeit später, und hier ist jetzt nicht mehr nur die Rede von denen, die aus der großen Trübsal, aus der Bedrängnis kamen, und ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht haben im Blut des Lammes, sondern hier ist jetzt von der Braut des Lammes die Rede, von der Gemeinde. Offenbarung 19, Vers 8. Und ihr, das ist eben die Braut des Lammes, die Gemeinde, wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Als ich diese Stelle übersetzte, wo ich jetzt die Offenbarung auch neu übersetzt habe, auch schon beim ersten Mal, wo ich sie übersetzt habe, dachte ich, das gibt's doch nicht. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre das die einzige Stelle, die ich kenne im Neuen Testament, wo die weißen Gewänder, die sauberen Gewänder, die reine Leinwand, das hochzeitliche Gewand, könntest du auch sagen, wo das gleichgesetzt wird im Bild, mit den gerechten Taten der Heiligen. Das wäre die einzige Stelle. Nun, im Griechischen erscheint hier das Wort dikaiomata. Dikaiomata. Das bedeutet so viel wie Gerechtsprechung. Das Problem ist, dass das Wort hier in der Mehrzahl steht. Und deswegen haben manche Übersetzer oder Ausleger gesagt, nun, wenn Gerechtsprechung, das ist ein Wort, das kann man doch gar nicht in die Mehrzahl setzen. Gerechtsprechung gibt es immer nur in der Einzahl. Ich meine nicht, denn es ist ja von den vielen die Rede, die gerecht gesprochen wurden. Und ich glaube, dass das Wort deswegen in der Mehrzahl steht. Ich würde es folgendermaßen übersetzen. Denn die feine Leinwand, das ist die Gerechtsprechung der vielen Heiligen. Ich könnte sagen, die Gerechtsprechungen der Heiligen. Das Wort Gottes ist immer linear. Das Wort Gottes enthält keine Brüche, die nicht nachvollziehbar sind. Wo du sagen müsstest, ja einmal heißt es, wir werden gereinigt durch das Blut Jesu allein, und dann heißt es aber doch, nein, wir werden auch gereinigt, oder das hochzeitliche Gewand, das wir tragen, entspricht auch im Bild unseren gerechten Werken. Das gibt es nicht. Die gerechten Werke sind immer nur eine Folge von dem, was in unserem Inneren passiert ist. Tatsache ist, du wirst in den Augen Gottes niemals ein Werk hervorbringen können, das vor ihm bestehen kann und das Prädikat gerecht verdient hat, wenn du nicht zuvor durch das Blut Jesu Christi gereinigt worden bist. Und zwar ganz grundlegend. nicht nur einmal durch den Glauben am Anfang deines Glaubenslebens, sondern immer wieder. Wir reden hier von einer Reinigung, die niemals endet, die weitergeht, die uns alle Tage unseres Lebens begleitet. Wir haben es jeden Tag wieder neu nötig, gereinigt zu werden. Und manchmal gibt es Zeiten, wo wir insbesondere Reinigung brauchen. Warum? Weil sich einiges angestaut hat, möglicherweise. Seht ihr, es kann Phasen geben im Leben eines Christen, wo er über Monate, vielleicht sogar Jahre Dinge tut, in der besten Meinung, in der besten Absicht. Und sie sind völlig falsch. Und sie verunreinigen ihn. Sie sind wie diese Gerechtigkeiten, die doch nur zu einem befleckten Kleid führen vor Gott. Und dann wundern sich solche Leute, dass ihre Beziehung mit dem Herrn nicht mehr intakt ist. Dass sie all die richtigen Dinge tun oder die vermeintlich richtigen Dinge tun, aber ihre Beziehung zum Herrn wird nicht besser, sondern sie wird immer schlechter. Es wird immer mühsamer, das aufrecht zu erhalten, was man als richtig annimmt oder als den Willen des Herrn sieht oder versteht. Eine Zwickmühle. Und aus dieser Zwickmühle wirst du irgendwann herauskommen wollen. Und es gibt einen einzigen Weg, wie du daraus herauskommen kannst, nämlich durch das Blut Jesu Christi. Du musst einsehen, all das, was ich getan habe oder vieles von dem, hat nicht zu dem geführt, was ich beabsichtigt habe. Es muss einen anderen, es muss einen besseren Weg geben. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist die Schriftstelle, die wir auch an den Anfang dieses Abschnitts hätten setzen können. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist eine Grundwahrheit, die wir uns merken müssen und die wir auch hochhalten müssen gegenüber all denen, die sagen, Gott kann vergeben, wann immer er will. Die Schuldfrage ist für Gott eigentlich nur eine theoretische Angelegenheit. Nein, sondern die Schuldfrage war eine sehr reale Angelegenheit und es musste sehr reales Blut fließen, damit die Schuld in unserem Fall aufgehoben werden konnte. Wir kommen nun zu einem wichtigen Unteraspekt der Reinigung durch das Blut. Hebräer 9, die Verse 13 bis 14. Hebräer 9, die Verse 13 bis 14. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das ist eigentlich beinahe mein Lieblingsvers im Zusammenhang mit dem Blut Jesu Christi im Neuen Testament. Hebräer 9, Vers 14. Ihr erinnert euch, wir haben vorletztes Mal diesen Kontrast uns angeschaut zwischen dem, was die alttestamentlichen Priester taten und dem, was Jesus tat. Die alttestamentlichen Priester konnten immer nur mit dem Blut von Böcken und Stieren und anderen Dingen in das Heiligtum bzw. in das Allerheiligste eintreten. Hier ist von der Asche einer jungen Kuh die Rede. Blut von Böcken, Stieren, die Asche einer jungen Kuh auf Unreine gesprengt. Und der Schreiber sagt hier, das reinigte zur Reinheit des Fleisches. Mit anderen Worten, die Leute, die so in das Heiligtum, in das Allerheiligste eintraten, waren körperlich rein. Das erlaubte es ihnen, ihren Priesterdienst ausüben zu können. Aber hatten sie deswegen eine innere Reinheit erlangt? Hatten sie ein reines Gewissen? Hatten sie ein reines Herz? Hatten sie ein neues Herz? Waren sie zu einer neuen Schöpfung geworden? Nein, all das fehlte ihnen, all das mangelte ihnen, all das hatten sie nicht. Und das Ganze wirkte immer nur für eine kurze Zeit und musste dann wiederholt werden. Aber der Schreiber an die Hebräer sagt hier, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unrein gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Mit anderen Worten, es tat das. Im Sinne und in den Augen Gottes tat es das tatsächlich. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, das Blut des Gesalbten, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Übrigens, das ist ein Vers, in dem wir die Dreieinigkeit enthalten haben. Der Christus brachte sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dar. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hast du hier in einem Vers. Halleluja. Das sind gewaltige Verse im Neuen Testament, wo die Dreieinigkeit sich versteckt, könnte man sagen, sich verbirgt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Mit anderen Worten, das war es, was eigentlich notwendig war. Das war es, was von allem Anfang an beabsichtigt war, nämlich eine Reinigung des Gewissens bis hin zur Reinigung von toten Werken. Wir hätten kein Problem, wenn hier stünde Reinigung von Sünden. Aber hier heißt es nicht Reinigung von Sünden, unser Gewissen nicht nur gereinigt von Sünden, sondern es wird gereinigt von toten Werken. Tote Werke umfassen zwei Bereiche, nämlich einerseits Sünden, also Sünden sind tote Werke. Das ist völlig klar. Sünden sind tote Werke. Sie können nichts anderes sein. Aber tote Werke sind noch etwas weiteres, nämlich das, was jemand in bester Absicht tut, aber unabhängig von Gott, um seine Schuld zu sühnen, um etwas zu tun, was er gar nicht tun soll, um sich selbst zu erlösen. Auch das ist ein totes Werk. Wir machen manchmal eine ungesunde Unterscheidung zwischen offensichtlichen Sünden, zwischen dem, was die böse Welt tut, und dem, was wir Christen tun. Aber, wie ich auch am Sonntag gesagt habe, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und das, was du an frommen Werken, an vermeintlich guten Werken tust, aber nicht aus Glauben, das sind die toten Werke, von denen du ebenfalls gereinigt werden musst. Und was muss gereinigt werden? Welcher Teil deiner Person? Dein Gewissen. Stimmst du mir zu, dass es unendlich schwierig ist, mit einem befleckten Gewissen Gott zu dienen? Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, aufgrund von offensichtlichen Verfehlungen, was es auch immer sein mag, will da gar nicht ins Detail gehen, du hast irgendetwas getan, von dem du ganz klar weißt, das hätte ich nicht tun sollen. Du hast sofort ein schlechtes Gewissen. Je besser dein Gewissen geprägt ist vom Wort Gottes, desto genauer ist dieser Indikator deines Gewissens in Bezug auf Sünde, in Bezug auf diese Art von toten Werken. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Begleiterscheinungen meiner nahenden Bekehrung war die Reaktivierung meines Gewissens. Ich hatte 3 Jahre versucht zu leben wie der Teufel. Nun, es ist mir nicht wirklich gelungen. Aber ich hatte doch einige Dinge getan, die nicht schön waren, die nicht nur Sünde waren, sondern die regelrecht kriminell waren. Und kurz vor meiner Bekehrung geschah Folgendes. Ich kam eines Nachmittags, eines Mittags nach Hause, hatte nichts zu essen, hatte kein Geld mehr. Und im Hauseingang, wo ich damals wohnte, stand eine große Kiste, eine Schachtel mit Gritti-Benzen. Die Frau, der der Spielzeugladen gehörte, der damals dort war, hatte für ihre Kunden Gritti-Benzen gekauft. Es war eben kurz vor Weihnachten und sie wollte ihre Kunden mit Gritti-Benzen beschenken. Und ich dachte, nun, Ich habe kein Geld, ich habe nichts zu essen. Meine Mitbewohnerin hat auch kein Geld und hat wahrscheinlich auch nichts zu essen. Also nehme ich ihr ein paar von diesen Gritti-Bänzen mit. Und ich stieg die Treppe hinauf zu meiner Wohnung. Und es geschah etwas, was seit Jahren nicht mehr geschehen war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Auf einmal. Ich wusste genau, du hättest diese Gritti-Bänzen nicht stehlen sollen. Da war ich noch nicht bekehrt. Ich hatte den Namen Jesus noch nicht angerufen. Aber mir schwante Arges. Für mich war das ein deutliches Vorzeichen, dass ich es nicht mehr lange machen würde. Vor dem, was da auf mich zukam. Und so war es denn auch. Wenige Tage danach bekehrte ich mich. Und dann wusste ich klar und deutlich, ich würde diese Gritti-Bänzen zurückbringen müssen, beziehungsweise ich würde den Schaden wieder gut machen müssen. Zurückbringen konnte ich sie ja nicht mehr. Obwohl, ich glaube, es waren sogar noch ein, zwei übrig geblieben und die konnte ich beim besten Willen natürlich nicht mehr essen. Aber später dann wurde mein Gewissen auch durch andere Dinge verunreinigt. Nicht nur durch Sünden, sondern eben durch all meine eigenen Versuche, Gott wohl zu gefallen. Und zwar geht das so weit, dass du eben nicht mehr für Gott leben kannst. Sprich, du bist gefangen in diesen toten Werken. Du bist gefangen in einer Art Gesetzesreligion, du würdest es nicht so nennen. Du würdest beteuern, ich bin aus Gnade errettet. Und trotzdem lebst du aus Werken, trotzdem lebst du aus dem, was du tust und was du bist und was du erreicht hast. Das Ziel dieser Reinigung, wie der Schreiber sagt, lautet, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Die Absicht, das Ziel des erretteten Menschen ist es ja, Gott zu dienen. Dem lebendigen Gott, nicht einem toten Gott, sondern dem lebendigen Gott zu dienen. Aber er kann das nicht ohne diese Reinigung. Die Reinigung durch das Blut Jesu, die Reinigung unseres Gewissens. Wir haben jetzt vor allem diese beiden Aspekte der toten Werke, sprich Sünden beziehungsweise vermeintliche Gerechtigkeiten aufgezeigt. Es gibt noch einen anderen Bereich. Unser Menschsein muss auch gereinigt werden von Erinnerung. Es muss gereinigt werden von allen möglichen Dingen, die wir uns angeeignet haben, die unser Leben belasten, die unser Leben beschweren. Da gab es Dinge in meiner Vergangenheit, da gab es Dinge in meinem Leben, die ich gesehen hatte, die ich gehört hatte, die ich loswerden musste, von denen ich gereinigt werden musste. Ansonsten würde ich nicht dem lebendigen Gott dienen können in einer angemessenen Art und Weise. Die Forderung Gottes lautet Reinheit. Ein Priester Gottes muss rein sein. Nun, du sagst ja, aber ich bin ja kein Priester. Doch, du bist ein Priester. Du gehörst zu einem priesterlichen Geschlecht. Das heißt, du bist dazu berufen, Kraft deiner neuen Geburt, bist du dazu berufen, ein Priester, eine Priesterin des lebendigen Gottes zu sein. Das Blut Jesu möchte in deinem Leben dahingehend wirken, dass du von allem gereinigt wirst, was deine Fähigkeit, dem lebendigen Gott als Priester zu dienen, in Frage stellt. Alles. Nicht nur äußere Dinge wie Rauchen oder übermäßiger Alkoholgenuss oder Unreinigkeit in den Gedanken oder in Taten. Nicht nur schlechte Worte, Fluchen, übles Reden und solche Dinge. Nicht nur gereinigt von all dem, sondern du sollst gereinigt werden tief innen, in deinem Gewissen, in deinem Bewusstsein. Nehmen wir einmal an, Gewissen könnte hier auch mit Bewusstsein wiedergegeben werden oder Unterbewusstsein. Da gibt es Dinge, die sich festgesetzt haben und mit denen der Teufel versucht, dich zurückzuhalten. Er möchte eine Fußangel in deinem Leben behalten. Ein Bild, das er dir plötzlich in Erinnerung rufen kann und mit dem er dich von einem Moment auf den anderen irritieren und aus der Bahn werfen kann, dich zurückziehen kann in dein altes Leben. Ein Musikstück, das nur irgendwo laufen muss und sofort bist du wieder in dieser Zeit damals mit diesen und diesen Personen zusammen. So funktioniert das. Du bist irgendwo und aus heiterem Himmel läuft dieses eine Stück und dieses Stück ist verbunden mit allen möglichen Erinnerungen und mit Bildern und mit einem bestimmten Gefühl, wie es damals war und was du damals warst und wie du damals gelebt hast. Du musst gereinigt werden davon. Und wenn du einmal gereinigt bist, dann solltest du diese Dinge natürlich auch nicht wieder anfassen. Dann solltest du natürlich nicht freiwillig wieder dahin gehen, dass du dich dem von Neuem aussetzt. Und sogar das tun wir manchmal. Aber das Blut Jesu reinigt uns immer wieder. Seht ihr, mit dem Blut Jesu ist es so, wie Georg Müller sagt, selbst wenn wir über Jahre verstockt waren, die größten, die ältesten, die verstocktesten Sünder, wenn wir sogar wieder und wieder gegen das Licht und die Erkenntnis gesündigt haben, also wieder besseres Wissen gesündigt haben, sogar dann, wenn wir das Blut Jesu Christi annehmen, dann hat es Kraft genug, auch die allergrößten Sünden zu tilgen. Und was sind die größten Sünden? Die größten Sünden sind die, die man in vollem Bewusstsein tut. Wir haben Reinigung nötig. Ich habe viele Male in meiner stillen Kammer gesessen und Hebräer 9, Vers 14 bekannt über meinem Leben. Nicht, weil ich tote Werke im Sinne von Sünden begangen hätte, sondern weil ich wusste, da sind Dinge passiert, da sind Dinge abgelaufen, ich habe Dinge gesagt, ich habe Dinge gedacht, ich habe Dinge versucht, die mich getrennt haben von diesem Dienst des lebendigen Gottes, den ich eigentlich möchte. Es fließt nicht mehr. Die Salbung strömt nicht mehr vom Thron durch mich hindurch. Dann ist es Zeit für eine Reinigung. Was, Pastor Manfred, du bist so im vollzeitlichen Dienst. Wie kann es bei dir so weit kommen? Das gilt für uns alle. Wenn wir Priester sind und wenn sogar der hohe Priester diesen Reinigungsprozess durchlaufen musste, jedes Mal, dann gilt das auch für alle Ämter unter dem neuen Bund. Bis auf unseren hohen Priester Jesus natürlich. Der hat das Ganze ein für alle Mal vollzogen. Aber für uns alle, die wir hier auf dieser Erde sind und leben, wir werden nicht umhinkommen, diesen Reinigungsprozess immer und immer wieder an uns zu vollziehen oder vollziehen zu lassen. Und dann werden wir dem lebendigen Gott dienen können. Preis dem Herrn. Ist das nicht unser Ziel? Ist es nicht das, wonach wir trachten und wonach wir streben, dass wir dem lebendigen Gott dienen? Und zwar in einer lebendigen Art und Weise. Das Ganze hat einen Unteraspekt. Den sehen wir in 1. Johannes 1, Vers 7. Eine sehr interessante Schriftstelle. 1. Johannes 1, Vers 7. Eine Schriftstelle, die häufig falsch verstanden oder aus dem Zusammenhang gerissen wird. Hier heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Nun, ich weiß, im selben Zusammenhang wird auch gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Natürlich ist das so. Aber hier ist von der Reinigung durch das Blut Jesu die Rede, von jeder Sünde. Und die ist an zwei Bedingungen geknüpft, nämlich folgende zwei Bedingungen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, sprich, die Reinigung durch das Blut Jesu wird bei dir nur dann aktiv sein, wenn du im Licht wandelst. Im Licht dessen, was du weißt. Im Licht deiner Erkenntnis des Wortes Gottes. Im Licht dessen, dass du weißt, ich soll in der Gemeinde sein. Im Licht dessen, dass du weißt, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, heißt es, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wie, wann, was? Jeder trachtet nach Gemeinschaft. Wir alle wollen Gemeinschaft haben. Wir können Gemeinschaft in der Gemeinde institutionalisieren. Wir können Gemeinschaft verordnen. Wir können sagen, nach dem Sonntagsgottesdienst, so und jetzt geht alle hin und habt Gemeinschaft. Und das hat sicher seine Berechtigung, aber Gemeinschaft im echten, geistlichen, wahrhaftigen Sinne wird nicht passieren, wenn wir nicht im Licht wandeln. Sprich, du kannst dich jeder noch so echten und wahrhaftigen Gemeinschaft mit Leichtigkeit entziehen, wenn du sagst, ich will nicht im Licht wandeln. Warum auch immer, weil du was zu verbergen hast vielleicht oder weil du einfach keine Lust hast. Manchmal ist es sogar so, dass weil du keine Lust auf Gemeinschaft hast, auf diesen Reibungsprozess, der passiert, wenn Gemeinschaft stattfindet. Es passiert immer ein Reibungsprozess, wenn Gemeinschaft stattfindet. Immer dann, wenn mehr als eine Person in einem Raum ist und Gemeinschaft stattfindet, passiert über eine bestimmte Zeitdauer ein Reibungsprozess. Wenn du das nicht willst und dich zurückziehst, dann wandelst du nicht im Licht. Das Licht des Wortes Gottes fordert uns auf, Gemeinschaft zu haben. Ich werde immer wieder erinnert an dieses Gleichnis von Jesus mit den Talenten. Drei Knechte, der eine bekommt 5 Talente, der andere 2 und der dritte bekommt 1, jeder nach seiner Fähigkeit. Der das eine Talent empfangen hatte, von ihm heißt es, dass er hinging und es vergrub. Nur im Griechischen heißt es nicht, dass er hinging, sondern es heißt dort, dass er wegging. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Warum ist das so wichtig? Weil er wegging aus der Gemeinschaft mit den beiden anderen, die ihm hätten ein besseres Gottesbild vermitteln können. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich kannte dich, dass du ein harter Herr bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast und nimmst, wo du nichts gegeben hast. Die anderen beiden, die 2 und die 5 Talente empfangen hatten, hatten kein solches Bild ihres Herrn. Zweimal heißt es von diesem Knecht, dass er hinging, beziehungsweise dass er wegging, ab Erchomai. Er ging weg aus der Gemeinschaft mit den beiden anderen. Und das war der Anfang seines Verderbens, könnte man sagen. Du magst alle möglichen Probleme haben, magst ein falsches Gottesbild haben, dass es zum Himmel schreit. Aber solange du dich dem Licht aussetzt, das ist gleichbedeutend mit, du kommst in die Gemeinschaft mit anderen Christen, da ist Licht. Es ist Licht da, wo du in Gemeinschaft trittst mit anderen Gläubigen, mit Glaubensgeschwistern. Solange du dich dem aussetzt, hast du gute Chancen, dass sich dein Gottesbild verändern kann. Du kannst nicht, und davon bin ich wirklich überzeugt, du kannst nicht über Jahre in einer Gemeinde wie dieser sein und ein schlechtes Gottesbild behalten. Du wirst irgendwann entweder schreiend davonlaufen oder dein Gottesbild wird sich Stück für Stück verändern. Durch das, was du von den anderen mitkriegst, durch das, was du gepredigt hörst, durch das, was du an Zeugnissen hörst, durch das, was die anderen berichten, wie sie Gott erlebt haben. Durch die sanfte Korrektur, die dir auf diese Art und Weise zuteil wird. Aber wenn du sagst, nein, dieses helle Licht, das halte ich nicht mehr aus. Und du gehst weg und vergräbst dein Talent und beharrst auf deinem falschen Gottesbild. Wenn du das tust, dann wirst du keine Vergebung deiner Sünden mehr empfangen, keine Reinigung mehr von deinen Sünden empfangen. Theoretisch schon, aber nicht praktisch. Nicht für dich spürbar, nicht für dich fassbar, nicht so, dass es einen Unterschied machen würde in deinem Leben. Der zweite Aspekt der Reinigung ist die Heiligung. Heiligung ist im Grunde genommen ein Unteraspekt der Reinigung. Was ist Heiligung? Was bedeutet das Wort heilig, Heiligkeit? Es ist das griechische Adjektiv Hagios. Und Hagios bedeutet so viel wie abgesondert sein. Nun, wenn du dauerhaft rein bleiben möchtest, rein sein willst, dann geht das einher mit einer Absonderung. Also solange du dort bleibst und dort bist, wo du immer wieder neu verunreinigt wirst, kannst du nicht dauerhaft reinbleiben. Wirst du nicht heraustreten können aus bestimmten Dingen, die dich sonst kontinuierlich verunreinigen. Deswegen brauchen wir Heiligung. Wir müssen in einen Prozess der Heiligung eintreten. Das Wort Gottes sagt im 1. Thessalonicher Brief, dass ohne Heiligung niemand Gott sehen wird. Wir sollen der Heiligung nachjagen. Wir sollen der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? In diesem Vers geht es mir eigentlich nur um die Tatsache unserer Heiligung durch das Blut Jesu. Nun, die Reinigung haben wir besprochen. Was tut das Blut Jesu im Zusammenhang mit unserer Heiligung? Der Schreiber sagt hier, dass das Blut Jesu uns geheiligt hat, also abgesondert hat. Nun, es ist so, wenn wir uns intensiv mit dem Blut Jesu befassen, so wie wir es tun hier in diesem Gottesdienst, in diesen Predigten über das Blut Jesu, wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist das ein wichtiger Faktor und befähigt uns, den Dingen fernzubleiben, die wider das Blut Jesu stehen. Den Dingen fernzubleiben und von dem abzustehen, was uns ansonsten verunreinigen würde. Verstehst du das? Und das ist der Nutzen eines Films wie The Passion of the Christ. Wenn du diesen Film gesehen hast und diesen leidenden Christus vor Augen hast, der sein Blut für dich gelassen hat, der für dich gegeißelt wurde, der für dich gekreuzigt wurde, der für dich gelitten hat, das ist schon ein starker Hinderungsgrund, in bestimmte Verunreinigungen und Sünden hineinzugeraten, wenn du weißt, was es ihn gekostet hat. Aber weil das Blut Jesu etwas Lebendiges ist, geht es eben auch hier nicht nur um Erkenntnis oder das, was du siehst vor deinem inneren Auge, sondern das Blut Jesu angewendet in deinem Leben, es wird dich trennen von bestimmten Dingen, sodass du sie nicht mehr tun willst, sodass du nichts mehr damit zu tun haben willst. Heiligung bedeutet Veränderung. Du wirst dich Stück für Stück und Schritt für Schritt in einen neuen Menschen verwandeln. Nicht nur theologisch gesprochen, sondern sehr wirklich und sehr real. Und man wird dich nach einiger Zeit nicht mehr wiedererkennen. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich Stefan kennengelernt habe, damals war ich selber erst kurze Zeit gläubig, wir waren in den 80er Jahren, waren wir zusammen in einer Jugendgruppe. Wenn ich zurückdenke an den Stefan, den ich damals gekannt habe, dann muss ich sagen, diesen Stefan gibt es nicht mehr. Es hat gar keinen Sinn, ihn daran zu erinnern oder euch jetzt zu erzählen, was das für ein Stefan war. Er könnte euch auch Geschichten über mich erzählen, abgesehen davon. Diesen Stefan gibt es nicht mehr. Warum gibt es den nicht mehr? Weil der Stefan alles verbrannt hat oder alles weggetan hat, was damals war? Ja, auch. Aber was hat ihn dazu befähigt? Das Blut Jesu ist zwischen seine Vergangenheit und das, was er damals war und das, was er jetzt ist, getreten. Und zwar so real und endgültig, dass es diesen alten Stefan nicht mehr gibt. Und wir haben uns beide sehr verändert. Halleluja. Gott sei Dank. Und das gilt nicht nur im Vergleich zu dem, was du vor deiner Bekehrung warst oder gleich nach deiner Bekehrung, sondern ich bin heute ein anderer als vor 3 Jahren. Der Manfred Roth, der ich noch vor 3 Jahren war, auch den gibt's nicht mehr. Und auch vieles von dem, was der damals noch getan hat oder gedacht hat oder wie er sich definiert hat, ist heute vorbei und vergessen. Weil das Blut Jesu dazwischen gekommen ist und mich abgesondert hat von diesen falschen Ansätzen und falschen Herangehensweisen, die ich durchaus hatte. Hebräer 13, Vers 12, und damit kommen wir zum Schluss für heute. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Und wenn wir weiterlesen dort in Hebräer 13, Vers 13, dann lautet die Aufforderung, lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers. lasst uns seine Schmach tragen. Geheiligt durch das Blut Jesu. Aber all das ist nicht ein Selbstzweck, sondern wir sollen und können und müssen in steter Gemeinschaft mit ihm bleiben, der sein Leben, sein Blut, seinen Preis für uns gegeben hat. All das, was wir hier besprechen, funktioniert nicht, in Anführungszeichen, unabhängig von einer persönlichen Beziehung mit ihm. Und dass er uns geheiligt hat, und wie hier gesagt wird, er hat, um das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Das war nicht eine Angelegenheit, die mit großem Pomp über die Bühne ging. In seinem Tod war er verachtet, gering geachtet. Die Menschen haben die Augen vor ihm verschlossen. Nun, es mag manche Schaulustige gegeben haben, die bei der Kreuzigung dabei waren und sich gefreut haben, dass dieser Pseudo-Messias, dass er ans Kreuz genagelt wurde. Aber spätestens 2-3 Stunden danach wollte niemand mehr einen Blick werfen auf einen Gekreuzigten. Da war kein Dokumentarfilmer vor Ort, der das Ganze festgehalten hat für die Nachwelt. Es war nicht einmal jemand da von römischer Seite, der das Ganze aufgezeichnet hätte für die römischen Geschichtsbücher. Kreuzigungen waren damals nichts Besonderes, das war etwas Alltägliches. Wenn wir nicht die Evangelienschreiber hätten, dann wüssten wir nichts davon. Er litt außerhalb des Tores. Bist du bereit, zu ihm rauszugehen und seine Schmach zu tragen und verachtet zu sein von den Menschen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie, ganz tief innen, trachten wir ja doch alle nach Ruhm. Irgendwo haben wir das Verlangen, anerkannt zu sein. Aber wenn es der Preis sein sollte, dass wir unser ganzes Leben lang nie anerkannt werden für das, was wir tun, von einer breiteren Öffentlichkeit, bist du bereit, auch diesen Preis zu bezahlen? Bist du bereit, an der Reinigung und Heiligung durch das Blut festzuhalten, auch wenn es bedeutet, dass alle die Nase rümpfen über dich, dass alle den Kopf schütteln, dass niemand dich versteht, sogar viele Christen sagen, die spinnen doch, die sind doch verrückt? Bist du bereit? Dann willkommen im Club der Gereinigten und der Geheiligten, die das Leben Jesu teilen und das Leben Jesu ausleben und im Dienste des lebendigen Gottes stehen. Amen.